Also werden Vorlesungen im Januar im Präsenz stattfinden? Soweit ich weiß, ja. Da steht nichts dagegen. Wiederum, es ist wichtig, dass sie sich impfen lassen und dass sie sich auch testen lassen. Ich habe noch im Titel angesprochen, das sogenannte 2G+. Was wir momentan sehen, ist natürlich jetzt ein hoher Anteil von Ungeimpften, die bei uns positiv erscheinen. Und zwar meistens Mitarbeiter. Wir haben aber auch einen Anteil an Studenten, die mit 2G-Status, das heißt genesen oder geimpft, die zu uns ins PCR-Zentrum kommen, um sich screenen zu lassen. Da sehen wir unisono, dass praktisch alle mit einem Impfdistanz von 4 bis 5 Monaten wiederum positiv werden. Wir haben auch gestern, den ersten Fall gehabt von einer Person, die 3-mal geimpft worden ist, also geboostert worden ist, aber auch im August, das heißt nach 5 Monaten, mittlerweile jetzt Dezember, ist es so, dass sie auch positiv war und infektiös. Dann ist die Frage, werden die PCR-Tests an der Uni auf Omikron geprüft? Die Antwort ist ja, also unser PCR-Test kann Omikron genauso gut erfassen wie die anderen Varianten, Delta, Beta und Alpha. Sobald hier jemand stark positiv ist, das heißt unter einem CT30, isolieren wir die RNA und lassen sie sequenzieren, sodass wir wissen, wo die Problematik liegt. Wie bewerten Sie die Kommunikation und Empfehlung der STIKO? Zu zögerlich angesichts Omikron? Ja, da lasse ich mich natürlich wieder aufs Glatteis raus. Also ich muss da zwei Dinge sagen. Ich bin weder Arzt, noch bin ich Immunologe. Es ist aber so, dass in meinem Erfahrungsschatz ich auch selber oft Datensätze bewerten musste, um einen Entscheid zu machen. Und meistens unter Zeitdruck. Und meiner Meinung nach ist der Datensatz, den wir zurzeit haben aus USA, Israel und anderen Ländern, die gerade was jetzt die Kinder anbelangt von 5 bis 11 Jahre, doch genügend groß, damit man eine gewisse Aussage machen kann. Das heißt, auch da, was mir einfach fehlt, sagen wir von der STIKO, ist eine klarere Ansage. Nicht nur einfach zu sagen, okay, es ist wichtig und sinnvoll, prädisponierte Kinder zu impfen, sondern es ist wichtig und sinnvoll, auch Kinder von 5 bis 11 zu impfen, aber mit der zusätzlichen Empfehlung, dass sie während den ersten 7 Tagen nach der Impfung keinen Sport machen, damit eine zusätzliche Belastung für eine möglicherweise auftretende, auch wenn es nur ein minimales, fast vernachlässigbares Risiko ist, tatsächlich eine Herzbeutel- oder Herzmuskelentzündung vorhanden ist, dass man die sofort erkennen kann und nicht eine zusätzliche Belastung des Herzens stattfindet, sodass wirklich auch keine Risiken zusätzlich entstehen. Das heißt, im Prinzip braucht es hier nicht nur eine Impfempfehlung, sondern auch noch eine zusätzliche Handlungsempfehlung für die Eltern der jeweiligen Kinder. Wird es nochmal extra Impfstoffe gegen Omikron geben? Ja, es gibt momentan sind zwei sogenannte Vollimpfstoffe oder Totimpfstoffe in Entwicklung. Das eine ist die Novavax. Die hat auch die Zulassung der EMA bereits erhalten. Übrigens auf derselben Basis wie auch die mRNA-Impfstoffe. Die werden meines Wissens im März erhältlich. Das bedeutet einfach, dass ich nicht nur das Spike-Protein erkennen kann oder das Immunsystem nicht nur das Spike-Protein erkennen kann, sondern die gesamte Hülle und Teile des gesamten Virus. Und dadurch gibt es eine breitere Immunität. Wie gut es dann gegen Omikron wirkt, das haben wir noch keine Erfahrung, das müssen wir dann sehen. Was aber auch machbar ist, und das hat ja auch der Herr Sagin von der BioNTech im Prinzip schon erwähnt, und auch die Organisatoren von Moderna haben das selber gesagt, dass sie im Prinzip auch ihre mRNA-Spike-Protein Impfungsempfehlung so weit verändern, dass sie natürlich auch die Impfung auf Omikron optimieren. Das heißt, man kann in 3 oder 4 Monaten sich dann mit einem Omikron-Impfstoff nachimpfen. Und das ist die Art und Weise, wie am besten vorgegangen wird. Ist es nicht auch sehr anstrengend für den Körper, wenn man sich die ganze Zeit impfen lässt, also circa alle 3 Monate? Ein Stück weit ja. Das heißt, eine Impfung bedeutet eigentlich, dass natürlich das Immunsystem angeregt wird. Es gibt einen kurzen Fieberschub, der in etwa bei den meisten Leuten für 12 Stunden, vielleicht 16 Stunden anhält. Bei Personen, die ein bisschen mehr betroffen sind, bis etwa 48 Stunden. Aber dann ist es alles wieder okay. Das bedeutet halt einfach, dass man sich häufiger impfen lassen muss. Dann Harald, nach zweimal Geimpften, erstmals Genesen, ab wann soll man sich boostern? Ich würde dir raten, so ab Januar dich nochmal boostern zu lassen. Weil ich denke, wie die Daten auch gezeigt haben, nimmt das relativ rasch ab. Das heißt, nach Weihnachten wäre ein optimaler Bereich, das sind etwa 6 bis 8 Wochen. Und dann kann man sich gut boostern lassen, ohne größere Nachteile zu haben. Wie ist Ihre persönliche Prognose bezüglich Corona-Infektionen für das kommende Jahr? Ich habe auch keine Kristallkugel. Es ist aber so, dass wir natürlich aufgrund unserer globalen Vernetzung schon immer wieder neue Varianten sehen werden. Es wird aber so sein, meiner Erfahrung nach, dass jetzt im Sommer, am kommenden Sommer, Frühling, Sommer, dann die Infektiosität ein Stück weit abnimmt, rein aufgrund der größeren Distanzen, die wir haben werden, und dadurch sich gewisse Mutationen nicht mehr so durchsetzen können. Ich denke, da gewinnen wir wieder etwas Zeit. Ich hoffe auch, dass unsere Politiker etwas mehr verstanden haben, wie wir schneller reagieren müssen und umfassender reagieren, und dann kriegen wir diese Pandemie auch unter Kontrolle. Ich fände es schade, wenn wir nochmal im kommenden Herbst, Winter 2022, 2023 nochmal in eine pandemische Lage kommen. Eigentlich müsste das zu verhindern sein. Aber bis im Frühling werden wir es auf jeden Fall noch haben. Das heißt, über den März hinaus. Ich denke, das wird bis im September noch anhalten, wenn auch nicht mehr so stark.
Nächster Halt, Universität.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 9b-Podcasts. Weihnachten steht vor der Tür und somit leider auch Corona. Das ist nicht unbedingt eine gute Kombination. Man will ja schließlich die Festtage mit seinen Liebsten verbringen und das möglichst sicher. Professor Daniel Dietrich hat mit seinem Screening-Angebot seit Beginn der Pandemie hier an der Uni dazu beigetragen, einen sicheren Universitätsbetrieb sicherzustellen. Wir haben vor einigen Monaten eure Fragen zum PCR-Test und zu Corona allgemein gesammelt und freuen uns, diese heute an Professor Daniel Dietrich stellen zu können. Herr Dietrich, möchten Sie sich unseren Hörerinnen einmal kurz selbst vorstellen?
Okay, ich bin Toxikologe von Beruf, habe mich eigentlich seit meiner Tätigkeit als Postdoc mit Risikoeinschätzungen befasst, das heißt Risikoeinschätzungen nicht nur von akuten Situationen, sondern chronischen Risiken auch. Und daher kommt auch ein bisschen die Betrachtungsweise, wie sehen Daten aus, wie gehe ich mit Daten um, wie würde ich ein Risiko einschätzen, wie muss ich Risiken abwägen und vielleicht noch viel wichtiger auch, wie muss ich ein Risiko kommunizieren. Ich habe an der Uni Konstanz eine Arbeitsgruppe, eine Forschergruppe, die befasst sich einerseits mit solchen Risiken, das mache ich auch auf EU-Ebene als Berater des Europäischen Parlaments. Aber auf der anderen Seite versuchen wir auch die Mechanismen von Intoxikationen besser zu erfassen und auch mehr globale Daten zu erfassen, um einfach die tatsächlichen Risiken, die vorhanden sind, besser einzuschätzen. Und mit diesen Mechanismen können wir dann schlussendlich und dem daraus folgenden Risiko bei der Exposition können wir schlussendlich dazu kommen, zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein Problem, bitte passt mal auf. Oder es ist kein Problem. Oder es ist ein behandelbares Problem, mit dem man umgehen kann. Das heißt, würde bedeuten, ich muss mich in meiner Art und Weise, wie ich mit diesen Stoffen umgehe, ein bisschen verändern. Also ganz klassisch, wenn ich jetzt irgendein Pestizid, ich nutze das, ich weiß, es ist ein inhalatorisches Risiko, kann aber dieses Risiko reduzieren, indem ich mir eine Maske anziehe oder das nicht mehr einsetze oder eine alternative Substanz einsetze. Das sind ganz klassische Risikobetrachtungen, die das jeder Einzelne dann schlussendlich dann umsetzen kann.
Ja. Ich habe es eingangs schon erwähnt, Sie sind der Erfinder des PCR-Screenings hier an der Universität.
Ja, und das ist wahrscheinlich nicht so ganz richtig, okay. Sondern das, der Erfinder schon gar nicht, weil das wurde eigentlich von Maipols gemacht. Das heißt, zusammen mit dem Andy Marx und der Christoph Haug hatte dann die Idee, dass wir das auf Gurgelbasis machen, also auf Sputumbasis. Und mein kleiner Anteil an der ganzen Geschichte war, das aus dem Labor herauszunehmen und auf eine größere Anwendung, beispielsweise eine Universität, umzusetzen mit den ganzen Abläufen inklusive, wie teste ich die Personen, wie kommuniziere ich die Resultate, wie gehe ich mit den Resultaten um gegenüber auch der Behörde und so weiter und so fort. Das ist, dementsprechend ist es natürlich schon so, dass der Andy Marx und der Christoph Haug einen sehr großen Anteil hatten, das überhaupt auf die Beine zu stellen. Und ich habe das Männchen dann nur noch zum Laufen gebracht.
Also haben Sie es geschafft, diesen Test aus dem Labor im breitflächigen Gebrauch zu etablieren?
Also mir ist es, sagen wir mal so, für die Universität funktioniert das wunderbar. Es gibt auch andere Labors, die das mittlerweile auch machen mit einem Gurgeltest. Das heißt, sie haben das ein Stück weit der Gedanke übernommen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir es nicht viel breiter eingesetzt haben. Und das ist so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein Wehmutstropfen in der ganzen Geschichte. Wenn man sich mal überlegt, Deutschland hat so viele Universitäten und Fachhochschulen, die alle PCR machen können. Diese PCRs sind keine Hexerei. Also braucht es eigentlich nur noch die Logistik dazu. Und man hätte mit diesem vielversprechenden PCR-Test viele dieser Antigen-Tests ablösen können, die nicht optimal sind. Oder alles andere als optimal sind. Das heißt, in anderen Worten, wenn ich viel früher die Leute erkenne, die infiziert sind, bevor sie andere Leute infizieren können, kann ich einen Ausbruch stoppen. Und das hätten wir hingekriegt. Das heißt, ich sage es mal ganz brutal, wir hätten viele Todesfälle verhindern können, bevor sie dann eingetreten sind. Weil, wenn wir das tatsächlich hätten einsetzen können, die Personen viel früher erkannt hatten und auch die viel früher behandelt hätten. Oder vom Job entfernt, in Quarantäne gesetzt, dass sie nicht andere Leute anstecken können. Das ist für mich ein Stück weit eine verpasste Chance. Sowohl der Andy Marx, wie auch der Christoph Haug, wie auch ich, haben den Test, wie wir ihn umsetzen, angeboten wie saures Bier. Das Echo war nicht gerade gewaltig, was ich eine Schade finde. Weil ich denke, da hätten wir eine Chance gehabt und die wurde vertan.
Ja, aber wie erklären Sie sich das, dass der Test sich nicht breitflächiger etabliert hat?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Das ist natürlich, ein Teil hat natürlich mit Politik zu tun. Ich entscheide mich, ich mache einen Antigen-Test, der kostet 3,50 Euro oder was halt immer. Das ist ein niedriger Preis, da haben wir mit Versicherungen zu tun, mit Kosten zu tun und so weiter. Und dem gegenüber gesetzt, wurden dann immer wieder argumentiert, wie teuer das die PCR-Tests sind. Von 60 Euro bis zu den fantastischen 300 Euro am Zürcher Flughafen beispielsweise. Und da muss ich halt einfach sagen, da verdienen sich Personen eine goldene Nase. Was wir momentan kalkulieren für unsere PCR-Tests, die Gesamtkosten, die wir haben, inklusive meines Lohns, also wenn ich den Qualcomm übertragen würde, würde das bedeuten, alle Amortisationen. Amortisation bedeutet, ich kaufe ein Gerät und ersetze das von Vollkosten innerhalb eines Jahres. Das heißt 100% Amortisation innerhalb eines Jahres. Und wir kommen bei einem Test auf ca. 6,50 Euro. Und dann ist der Unterschied zu den 3,50 Euro von einem Antigen-Test, auf den nicht großen Verlass ist, zu einem PCR-Test, der einen sehr hohen Verlass hat, meine ich nicht mehr richtig, ist nicht mehr richtig erklärbar. Mhm. Was ich halt schade finde. Aber die Politik hat sich auf diesen Weg eingeschossen und wollte sich nicht mehr von dem wegbewegen, denke ich.
Ja. Ja, wenn wir in unser Nachbarland Österreich gucken, wird dort sehr viel mehr mit PCR-Tests gearbeitet. Dort wird auch werden Pool-Testungen viel breitflächiger angewendet. Kennen Sie das? Also können Sie dazu etwas sagen?
Also ich nehme natürlich die Informationen auch von Zeitungen oder Medien, wie aber auch von Zeitschriften, von Journals, was jetzt in Österreich abgeht. Ich denke, Österreich hat die Situation recht gut im Griff, gerade weil sie auf PCR-Tests gelegt, also ihr Hauptaugenmerk gelegt hat. Bei den Pool-Tests muss ich sagen, Pool-Tests sind dann sinnvoll, wenn man eine schnelle Verarbeitung der gepoolten Samples hat. Das heißt, wenn ich innerhalb von 24 Stunden weiß, dass wenn ich 10 Leute poole oder 5 Leute poole, dass einer davon positiv ist und ich den alle 5 oder 10 innerhalb 24 Stunden wieder aufbieten kann und dann die Person aussortieren, dann macht das Sinn. Wenn ich aber 48 oder 72 Stunden brauche, bis ich die Leute dann quasi auffordere, nochmal separat zu spucken, um dann eine Analyse zu machen, dann ist sehr viel wertvolle Zeit verloren gegangen. Das heißt, eine Person kann schon infektiös sein. Wie ich es beispielsweise gerade gesehen habe bei diesem Omikron, dass eine Verdopplungszeit von 1,2 Tagen hat. Das sind natürlich 48 bis 72 Stunden eine lange Zeit. Mhm. Deshalb hängt es davon ab, wie schnell ich die PCR-Analysen verarbeiten kann. Dann macht Pool-Testen viel Sinn. Wenn ich sehr lange habe, macht Pool-Testen keinen Sinn.
Beim Test hier an der Uni handelt es sich um individuelle Tests.
Also keine das sind Pool-Tests. Individuelle Tests, ja, das ist richtig. Das heißt, im Prinzip haben wir um 11.30 Uhr Schluss, da kommen die, werden schon alle von morgen schon ein Teil verarbeitet. Meistens kommen die Resultate zwischen 18 Uhr und 20 Uhr an die einzelnen Personen an, sodass man sofort das eigene Resultat hat. Und das heißt, mehr oder weniger innerhalb von 12 Stunden weiß man Bescheid. Und das ist eigentlich auch das Ziel. Das muss ich sagen, im Vergleich zur Umgebung, wenn wir hier eine Inzidenz von 400 haben und ähnliches, auch im Landkreis Konstanz, dann sind natürlich auch die berechneten Inzidenzen, die wir haben hier an der Universität, viel, viel tiefer. Und das ist der einzige Grund dafür, oder wie sich das erklären lässt, ist natürlich, wir haben eine definierte Kohorte, also eine definierte Personenform, das heißt, seien dies Studenten oder seien dies Mitarbeiter, die nicht groß sich vermischen, die eine gewisse Testvoraussetzung bringen müssen, also gerade beispielsweise bei Studenten 2G, also genesen oder geimpft, oder im anderen Fall bei den Mitarbeitern, da sehen wir natürlich noch ein bisschen mehr Heterogenität. Aber was wir hier erreichen können, ist, dass wir möglichst alle testen und möglichst früh die Personen rausfischen können, bevor sie andere infizieren können. Und das hat dazu geführt, dass wir hier eigentlich nie einen richtigen Infektionsherd entstehen ließen.
Also schätzen Sie die Uni als relativ sicheren Ort ein?
Ich schätze die Uni als sehr sicheren Ort ein. Natürlich ist es so, dass man mit der Länge der Pandemie, das muss man auch sagen, eigentlich die Pandemie mehr als nur überdrüssig hat. Und dann sagt man, okay, jetzt bin ich geimpft, das ist doch alles gut. Ich werde ein bisschen laxer in der Art und Weise, wie ich mit Masken umgehe, wie ich mich mit distanziere, wie ich mich desinfiziere und so weiter und so fort. Das sehen wir natürlich auch. Das heißt, das sehen wir in der Form, dass wir mehr Infektionszahlen haben. Und das ist ein bisschen schade. Ich denke, wenn wir uns alle nochmal darauf konzentrieren, halt die Vorsichtsmaßnahmen, die eigentlich auch taugen, einzusetzen, dann kriegen wir auch diese Pandemie schnell in den Griff.
Ja, auf Ihrer Homepage habe ich gelesen, dass positive Tests nochmals validiert werden müssen. Können Sie dazu etwas sagen? Also ist Ihr Test nicht gut genug oder was sind da die Hintergründe?
Nein, die Hintergründe sind folgendermaßen. Als wir angefangen haben, war dieses Testsystem nicht CE-zertifiziert. Und da haben wir mit Labor Brunner ausgemacht, dass wenn wir positive Resultate haben, das war November 2020, dass wir die nachher nochmal zum Labor Brunner schicken. Die haben dann ein Nasopharyngeal-Swab gemacht, also von der Nase mit dem Stäbchen Material abgetragen und dann analysiert, RNA isoliert und nochmal bestätigt. Das machen wir eigentlich seit März nicht mehr, März 2021. Und zwar einfach, weil wir einen CE-zertifizierten Test haben. Wir machen aber noch eine zweite Validierung. Das heißt, wenn wir jemanden haben, der positiv erscheint in einem PCR-Test, dann isolieren wir das nochmal und analysieren das nochmal, um sicher zu sein, dass wir tatsächlich mindestens zweimal ein positives Resultat haben. Nicht, dass wir jemanden völlig verängstigen und sagen, okay, Moment, du bist halt trotzdem positiv, bist zwar geimpft und so weiter, aber ja, und es ist dann von unserer Seite ein Fehler. Das darf nicht passieren.
Ja, Sie haben vorhin schon die neue Virusvariante Omikron angesprochen. Wie sieht es hier aus? Also schlägt hier der Test weiterhin gut an?
Ja, also da muss man zwei Dinge wissen. Es gibt die sogenannte Omikron Alpha und es gibt die Omikron Beta. Die Omikron Alpha, das ist eigentlich die hauptsächlich vorwiegende Variante, die wir jetzt sehen als Mutante, die eine sehr hohe Infektiosität aufweist. Und die setzt sich momentan in Großbritannien vollkommen durch, wird sich auch bei uns in Zentraleuropa durchsetzen, weil sie einfach eine hohe Infektiosität aufweist und viele Mutationen. Vom PCR-Test können wir die sehr gut erfassen. Also trotzdem, dass sie verschiedene Mutationen hat, können wir sie gut detektieren. Und wir vermuten, dass wir schon einige haben, weil das können wir aber noch nicht genau definieren, weil wir die Sequenzierung noch nicht alle haben. Aber es gibt noch diese sogenannte Omikron-Beta-Version. Das ist noch sehr unsicher, was da eigentlich abgeht. Das scheint noch eine Untermutation der Omikron zu sein, die nicht gut detektierbar ist, also über PCR. Aber auch darin wird gearbeitet, es wird ausgetauscht und das wird adaptiert, sodass wir auch diese Variante dann relativ gut detektieren können.
Eine Sorge von vielen, auch den Studierenden, ist, dass ein Test falsch positiv ist. Wie sieht es hier mit Ihrem neuartigen PCR-Test aus? Sind hier falsch positive Ergebnisse nahezu ausgeschlossen?
Das kann ich bestätigen, die sind nahezu ausgeschlossen. Das ist eigentlich auch gerade der Grund, wieso ich vorhin erwähnt habe, dass die Tests immer wieder zweimal oder sogar dreimal machen. Und es gibt Situationen, in denen ein erster Test vielleicht positiv ist. Es kann sein, dass die Person gerade Zähne geputzt hat, bevor sie dann zu uns zum Gurgeln kommt. Das kann zum Teil Beeinträchtigungen erzeugen. Dann ist die vielleicht in der ersten Runde positiv. Meistens sind das eher schwach positive. Man muss immer wissen, was wir eigentlich anschauen, ist der sogenannte Cycle Threshold, ja? Also CT-Wert. Je tiefer der CT-Wert, je höher die Infektiosität. Ja? Und die WHO definiert einen sogenannten positiven Test alles mit einem CT kleiner 40. So. Wenn wir einen sogenannten falsch positiven sehen, sind das meistens bei einem CT 36, 37, 38, 39 und so weiter. Die haben dann auch nicht die klassische Kurve. Also nicht mehr diese sigmoide Kurve, sondern eher so fast wie eine Gerade. Dennoch testen wir die gleich nochmal, um sicherzustellen, dass dem so ist. Und interessanterweise geben die oft nicht mehr an. Das heißt, die Personen werden dann aber nicht mit einem negativen Resultat behandelt, sondern ich schreibe dann die Personen an, sage, bitte kommt am nächsten Tag nochmal zum Testen und meldet euch. Das Melden bedeutet einfach, es steht jemand da und sagt, ich musste mich nochmal testen lassen. Das wissen dann meine Mitarbeiter beim Testcenter. Und das ist wichtig, damit ich weiß, die Personen kommen tatsächlich nochmal und lassen sich nochmal testen. Meistens, in praktisch allen Fällen, ist der Test dann negativ und dann sind wir alle froh, dann ist super. Es hat einen Fall gegeben, wo wahrscheinlich die Anfangsinfektion noch so gering war, dass man sie kaum detektieren konnte und deshalb nicht sicher war. Am zweiten Tag war sie dann halt schon richtig da und da konnte man die Person aber noch herausziehen, bevor sie tatsächlich infektiös geworden ist. Und da reden wir von einem CT von 30 beispielsweise. Und ab bei einem CT von 27, 26, 25 sind die Personen infektiös. Bei einem CT von 18, den hatten wir beispielsweise gestern, sind es richtige Leuchtkugeln, wenn man so sagen darf.
Ja, Sie sprechen an Leuchtkugeln. Vielleicht möchten Sie dazu noch ein paar Worte sagen. Wenn man die Bilder ihres Tests sieht, sieht man, dass positive Proben dort aufleuchten.
Ja,
wie funktioniert das?
Also wir PCR bedeutet ja nichts anderes, als dass wir markierte oder fluoreszenzmarkierte Stoffe mit einbauen. Ja, das heißt, bei jedem Zyklus werden mehr eingebaut. Und wenn wir die Primer ansetzen, dann bedeutet das natürlich, bei jedem Zyklus werden mehr Fluoreszenzstoffe eingebaut. Und da sieht man dann diese beim Fluoreszenzspektrum, also FAM beispielsweise oder bei unserer positiven Kontrolle, der RNase P beim Cy5-Kanal, dann sieht man diese Kurven anziehen. Und natürlich, je mehr Ausgangsmaterial da ist, desto früher kommt die Kurve. Ja? Das heißt, je früher leuchtet dann die Kurve, desto früher steigt sie an, bis sie im Maximum der Fluoreszenz erreicht. Das ist in etwa, wie wir vorgehen. Deshalb, Leuchtkugel heißt einfach, jemand, der so infektiös ist, so einen hohen Titer hat, dass die Kurve sehr, sehr früh ansteigt. Also CT16, 17, 18, wir hatten auch schon CT12. Ja. Und das sind meistens Personen, interessanterweise, entweder haben sie gar keine Symptome, wissen von nichts, und dann ist es natürlich interessant, was ist die Grundlage, oder sie sind schon bereits erkrankt, und das hatten wir auch.
Ja, ganz zu Beginn haben Sie erwähnt, dass Sie sich viel mit Daten beschäftigen. Können Sie uns zu dem Testverfahren an der Uni ein paar Statistiken liefern? Also wie viele Tests werden zum Beispiel pro Woche durchschnittlich durchgeführt?
Also momentan liegen wir zwischen 1200 und etwa 1800 Tests pro Tag. Das gibt so im Schnitt zwischen 6.000 bis 8.000 Tests pro Woche. Ende Jahr, also Ende dieses Jahres, also, sag mal, am 22. Dezember prognostiziere ich, dass wir über 95.000 Tests gemacht haben, nur schon im Jahr 2021. Davon sehen wir seit Mitte, Ende Oktober eine Zunahme der Positiven. Da reden wir in etwa zwischen 15 bis 30 Positive pro Woche. Das sind etwa 0,5% der Analysierten, wenn man es anschauen will. Ja. Und das ist in etwa, was man auch im Landesdurchschnitt in etwa sieht, von der Häufung her.
Und ist dann das schon das Maximum, was personell und organisatorisch möglich wäre? Oder wäre das Screening noch skalierbar?
Es ist alles skalierbar. Aber das bedeutet halt dann nicht sehr, sehr viel. Das bedeutet, man muss sich das vorstellen, dass man die Proben abnimmt, das ist relativ gut organisierbar. Ja, das heißt, wir müssen halt einfach genügend Röhrchen darstellen, müssen genügend Personal da haben, die das dann alles machen. Aber der Engpass ist dann beim Pipettieren, weil wir individuelle Analysen machen. Und das bedeutet, dass mein Team im Labor mit etwa 1800, das ist dann schon heftig. So bei 1200 bis 1400, da haben sie sich langsam dran gewöhnt. Auch wenn es schon heftig ist, aber wir kriegen es doch etwa zwischen 18 Uhr und 19 Uhr haben wir die Resultate schon fertig und sind abgesichert. Das ist machbar. Wenn wir jetzt noch mehr machen wollten, also nehmen wir jetzt mal beispielsweise anstatt 8.000 Tests pro Woche, würden wir jetzt mal 16.000 Tests machen. Das würde bedeuten, dass wir ein zweites S2-Labor haben müssen. Also ein komplett neues Team zusätzlich mit den Labors. Wir arbeiten zurzeit mit fünf PCR-Maschinen. Die sind voll ausgelastet, die laufen die ganze Zeit. Das heißt, wir müssten nochmal 4 bis 5 zusätzliche PCR-Maschinen bestellen mit dem ganzen Team. Und da ist halt die Frage, ab wann ist es noch sinnvoll? Und das ist natürlich ein Entscheid, den das Rektorat fällen muss. Die sagen muss, okay, nee, wir möchten alle testen, egal was. Was ist die Kapazität, was brauchen wir hier an Mitteln, wie gehen wir hier vor? Das ist nicht mein Entscheid. Aber ich denke, momentan laufen wir mit den, wie gesagt, 6.000 bis 8.000 Tests pro Woche, schaffen wir ein ganz ordentliches Stück weg, das so, dass die Leute sich hier an der Universität auf jeden Fall sicher fühlen können.
Und erhalten Sie dann auch Förderung durch das Land? Oder wie sieht allgemein die Finanzierung aus? Der Test ist ja für alle Personen kostenlos.
Das ist ein heikles Thema. Am Anfang wollte das Land uns nicht zulassen, dass wir diesen Test machen wollten. Als wir gesagt haben, wir würden das gerne tun, haben gesagt, nein, das geht nicht. Und die Universität hat sich, Gott sei Dank, vom Christoph, von Andi und mir überzeugen lassen, dass es ein sehr gutes und sehr sinnvolles Instrument ist und hat dann aus eigenen Mitteln das finanziert. Seit Mai sind wir ein offizielles Labor des Gesundheitsamts, was bedeutet, dass wir auch unsere Kosten über den Krankenkassenverband Baden-Württemberg abrechnen können. Wie das nun funktioniert und wie viel Geld dann schlussendlich da reinkommt, das kann ich nicht sagen. Das weiß die Finanzabteilung. Ich weiß, dass bis jetzt noch nichts eingetroffen ist, aber ich denke, da laufen die Mühlen einfach sehr langsam. Aber ich denke, wir sollten wenigstens die Kosten, die wir eingefahren haben, eigentlich abdecken können.
Jetzt kommen wir zum Schluss noch zu ein paar Fragen allgemein zur Pandemie. Und hier wurde uns die Frage gestellt, ob man Corona überhaupt bekämpfen kann oder ob man damit einfach leben muss, wie es zum Beispiel auch der Virologe Hendrik Streeck fordert. Was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, natürlich. Also ich meine, Corona als solches, dass wir das ausmerzen, das wird nicht möglich sein. Mit Grippe auch nicht. Ja? Es hängt aber davon ab, wie wir damit umgehen. Und das bedeutet eigentlich einerseits, dass wir wie bei der Grippe die Impfungen adaptieren müssen, sodass ein gewisser Impfschutz immer da ist. Auch die Grippeimpfung hält 4 bis 5 Monate an. Dann im Sommer ist es vorbei, im Winter kommt es wieder, jeder kann sich Grippe impfen, das geht dann wieder bis im März und weiter geht's. Ich denke, es ist ein adaptiver Prozess, das heißt, auch in Zukunft werden wir wahrscheinlich weitere Corona-Impfungen machen müssen, weil das ein Problem ist. Ja? Also das heißt, wenn eine Belastung der Gesamtgesellschaft so hoch ist, dass unsere Krankenhäuser nicht mehr funktional sind, dann müssen wir was tun. Aber wir werden damit lernen zu leben müssen, das ist einfach so.
Sie haben schon gesagt, Impfstoffe müssen angepasst werden. Ist es daher ratsam, derzeit zu warten auf einen angepassten Impfstoff? Oder?
Nein, das ist wirklich nicht ein sehr sinnvolles Verhalten. Ich habe viele diese Diskussionen geführt. Ich warte lieber auf einen Totimpfstoff, die derzeitigen Impfen funktionieren nicht und so weiter und so fort. Das sind alles Argumente, die gebracht worden sind. Es ist tatsächlich so, Leute oder Personen, die geimpft worden sind, haben immer einen milden Verlauf, zum allergrößten Teil. Personen, die nicht geimpft sind oder geimpft sind und Prädispositionen haben, haben öfters einen schweren Verlauf oder einen ganz schweren Verlauf. Deshalb kann es auch sein, dass Personen, die geimpft sind, hospitalisiert werden müssen und auch versterben. Das ist aber oft in Kombination mit Alter und Prädisposition. Deshalb ist der sichere Weg, lieber jetzt eine Impfung, verhindern, dass man eine Covid-Erkrankung durchmacht und vielleicht nachher noch nachimpfen, um sicher zu gehen, dass man nicht noch eine andere Variante kriegt. Wir hatten auch solche Fälle, die eine Covid-Erkrankung durchgemacht hatten mit der Alpha-Variante und dann im Verlauf nach 3 Monaten nach der Genesung oder 4 Monaten nach der Genesung bereits schon mit der Delta-Variante wieder erkrankt sind und auch zum Teil hospitalisiert werden mussten. Das möchte ich nicht niemandem wünschen. Das sind einfach Situationen, das muss man sich im Auge behalten. Wir haben einerseits eine Erkrankung, die bedeutet, ich muss vielleicht hospitalisiert werden, aber was nachher kommt, das wird oft nicht diskutiert. Man kennt das unter dem Namen Long-Covid, bedeutet aber eigentlich eine Spätfolge oder eine Nachfolge aufgrund der primären Erkrankung. Und das kann sein beispielsweise, dass Personen, junge Personen, 20, 21, 23, absolut super Sportler, nachher keinen Sport mehr machen können, weil die Lunge derart geschädigt ist, dass sie sich kaum mehr genügend Luft holen können, um überhaupt einen Sport durchzuführen. Und das sind natürlich Konsequenzen, die man nicht voraussehen kann. Es kann keiner von uns kann sagen, mein Immunsystem ist derart kräftig, das packt das schon. Das funktioniert nicht. Das ist die genetische Grundlage, die wir von uns allen nicht kennen, die eigentlich das mehr oder weniger bestimmt.
Also sind Sie daher auch ein Befürworter der Impfpflicht?
Ich bin ein Befürworter der Impfpflicht, ja, das ist richtig. Weil für mich ist es fast ein sozialer Zwang, dass man in einem sozialen Gebilde wie in einer Demokratie nicht nur an sich selber denkt, sondern auch an den Nächsten denkt. Und dann, wie wir miteinander umgehen. Wir leben in einer sehr bequemen Situation momentan. Es geht uns, ich würde sagen, 95% der Bevölkerung geht es gut. Wir haben keinen Nahrungsmangel. Wir haben eine gute Ausbildung. Und das bedingt, das ist alles aufgrund dessen, dass wir miteinander zusammenarbeiten. Dann kann es nicht mehr sein, wenn es mal ein bisschen enger wird, beeinträchtigt wird durch eine Impfung oder was halt immer, dass man dann ausschert und sagt, nee, aber das dann bitte nicht. Das geht nicht. Deshalb, wenn ich sicher gehen will, dass meine Nachbarin, mein Nachbar, Bekannte, Personen, die ich nicht kenne, durch mich geschützt werden können, weil ich mich impfen lassen oder habe, dann sollte man das auch tun. Noch ein ganz anderer Fall ist natürlich Pflegepersonal oder Personen, die im medizinischen Bereich tätig sind, seien dies von Pflegekräften in Altersheimen bis zu Zahnärzten, bis zu Krankenhauspersonal. Da erwarte ich, dass die Personen geimpft sind. Personen, die bereits schon geschwächt sind, im Krankenhaus sind, können es sich nicht noch leisten, zusätzlich infiziert zu werden. Und da hatten wir leider solche Fälle.
Ja, das ist doch ein gutes Statement zum Schluss, das auf jeden Fall zum Nachdenken anregt. Und wenn ihr über diese Frage mit uns mitdiskutieren wollt, folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Profilen. Und dann wünschen wir euch frohe Weihnachten, hoffentlich Corona-frei. Nutzt auf jeden Fall das Screening-Angebot der Uni. Und zu Silvester erwartet euch dann noch eine Special-Folge. Also schaltet auf jeden Fall rein und abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.